Herzlich willkommen beim Lieben und Leben mit Trauma Podcast. Ich zeige dir, wie du trotz deines Bindungstraumas ein erfülltes und glückliches Liebesleben führen kannst. Lassen wir gemeinsam die Ängste hinter uns und los geht's. In diesem und auf jeden Fall im nächsten Teil möchte ich mal auf das Thema People-Pleasing eingehen. People-Pleasing wird ja vor allem in Beziehungen ganz oft beobachtet und viele von euch haben sich das Thema gewünscht. Deswegen möchte ich in dem ersten Teil darauf eingehen, natürlich auch, dass du dich selbst besser verstehen kannst, was ist eigentlich der Ursprung von People-Pleasing? Wie wird man denn zu einem People-Pleaser oder zu jemandem, der harmoniesüchtig ist? Und wieso führt das am Ende dazu, dass wir uns damit selbst verleugnen? Das ist wieder mal eine Folge, in der es sich nicht vermeiden lassen wird, dass du vielleicht mit Wunden aus deiner Kindheit konfrontiert wirst, vielleicht auch mit Erfahrungen oder Themen, die dir vorher nicht ganz bewusst waren. Also wir gehen mal wieder ein bisschen mehr zurück an die Ursprünge. Und ich kenne selbst sehr viele Menschen, die, ja, man nennt sie heute People-Pleaser sind. Menschen, die ich selbstverständlich auch berate, die vom Thema People-Pleasing betroffen sind und ihre eigenen Bedürfnisse ja meistens zurückstellen. Was vor allem auffällt und ja mittlerweile auch ziemlich bewiesen ist, ist, dass People-Pleaser sehr häufig in toxischen Beziehungen sind, ja, weil sie eben schnell dazu neigen oder fast schon automatisch konditioniert, kann man sagen, ihre Bedürfnisse immer zurückzustellen. Und wieso das dann vor allem in toxischen Beziehungen endet, darauf möchte ich im zweiten Teil eingehen. Also im zweiten Teil geht es dann wirklich um die Auswirkungen im Erwachsenenalter, vor allem auf Beziehungen. Aber in diesem Teil möchte ich eben drüber sprechen, was passiert denn seitens der Eltern, ja, oder was ist da schiefgelaufen, dass wir später People-Pleaser werden. Das Erste, das passiert, ist das Ignorieren, ja, oder auch das Herunterspielen der Gefühle der Kinder. Also es kann wirklich ein Kind weint oder schreit oder ist wütend oder ängstlich und die Bezugsperson ignoriert die Gefühle oder setzt sie eben herab, also minimiert die Gefühle des Kindes. Ich sag mal, das ist schon fast so ein Klassiker. Ja. Wenn es dann noch schlimmer wird, dann wird das Kind dafür auch abgewiesen, ja, also oder abgelehnt für das, was es da fühlt. Und ich bin mir sicher, du konntest das schon mal irgendwo sehen oder hast das vielleicht auch selbst erlebt, dass es mittlerweile schon so ein Standard geworden ist, einem Kind zu sagen, Mensch, das ist doch gar nicht so schlimm oder stell dich nicht so an oder du musst keine Angst haben. Das sind schon so Standardfloskeln fast geworden, aber indem du solche Sätze als Kind zu hören bekommst, ja, fühlst du dich als Kind so, als wären deine Emotionen nicht valide, ja, oder nicht gerechtfertigt oder eigentlich gar nicht da oder falsch. Und letzten Endes wirst du im Laufe der Zeit immer mehr damit beginnen, deine eigenen Emotionen auch zu ignorieren, ja, und vor allem die Emotionen oder die Gefühle oder die Verhaltensweisen anderer Menschen mehr zu priorisieren. Also du neigst dann automatisch dazu, ja, wenn deine Gefühle immer abgelehnt werden oder eben nicht gespiegelt werden. Ja, also das heißt, da wären wir wieder beim Wichtigsten, wenn wir nicht gesehen werden von unseren Bezugspersonen. Also im Sinne von, ich gehe wirklich in Kontakt, ich fühle dich, ich sehe dich. Also ich sehe, dass du Angst hast oder ich kann es fühlen, dass du wütend bist. Ja? Wollen wir darüber sprechen oder was hat dich wütend gemacht? Das ist ein Sehen, ein in Kontakt miteinander gehen. Wenn das aber eben nicht passiert, das heißt, wenn ich einem Kind sage, jetzt stell dich doch nicht so an, ja, oder sei mal nicht albern, es war doch überhaupt nicht schlimm, dann wollen wir natürlich als Kinder einerseits die Bindung nicht verlieren. Ja, wir sind ja immer in dieser Angst, die Bindung, also Bindungsverlust zu erleben, vor allem als Kinder. Das heißt, wir wollen uns ja immer vor dem Bindungsverlust schützen. Und das tun wir dann eben, indem wir unsere eigenen Emotionen mit der Zeit immer mehr ignorieren, die vielleicht sogar wegdrücken, ja, weil ja sowieso niemand drauf reagiert oder wir dafür abgelehnt wurden. Und wir richten den Fokus immer mehr auf die Bezugspersonen. Und später dann, ja, im Erwachsenenalter, auch auf unseren Partner oder auf unsere Partnerin. Und das war schon die erste Ursache, warum wir People Pleaser oder dieses Verhalten, das ist ja auch wieder ein Schutzmechanismus, warum wir diesen entwickeln. Was ich auch ganz häufig höre, sehe, beobachte, ist dieses ständige Ablehnen der Bedürfnisse des Kindes. Ja, also das, wenn wir ganz häufig die Bedürfnisse oder diese Kontaktaufnahmen des Kindes ablehnen, ohne dass wir wirklich eine Erklärung, ja, liefern oder darüber sprechen, dann hat ein Kind immer mehr das Gefühl von Machtlosigkeit. Also die Folge ist, dass Kinder dann beginnen, auch wieder die Emotionen anderer über ihre eigenen zu stellen, weil sie eben das Gefühl haben, dass ihre Emotionen nicht ernst genommen werden, ihre Bedürfnisse vor allem auch nicht ernst genommen werden. Und der einfachste Weg, um zu verhindern, ja, dass unsere Kinder, ja, später People Pleaser werden, besteht eigentlich darin, dass wir erklären, warum wir vielleicht nicht auf jedes Bedürfnis eingehen können. Damit meine ich jetzt nicht die Grundbedürfnisse, ja, weder die körperlichen noch die psychischen, auf die muss man selbstverständlich eingehen. Aber es gibt vielleicht auch Bedürfnisse, auf die wir in dem Moment ja nicht eingehen können als Eltern. Und es ist super wichtig, dass das Kind sich da eben nicht so als machtlos oder hilflos sieht, wenn wir wirklich auch wieder hier in Kontakt gehen und einfach erklären. Aber die Realität ist leider vor allem in den früheren Generationen anders gewesen. Ja. Also wenn ich Geschichten höre in der Beratung, dann, ja, dann gab es da, sage ich mal, gar nichts zu diskutieren. Ja. Also wenn Nein gesagt wurde, dann war das ein Nein. Und es ist klar, dass die Eltern über dem Kind stehen, ja, in der Rangfolge. Und da muss ja nichts erklärt werden. Also wenn ich Nein sage, dann ist das ein Nein. Ja, und natürlich spürt das ein Kind und fühlt sich machtlos. Und was hat es denn dann für eine andere Möglichkeit, als sich wieder anzupassen? Ja, gucken, dass alles immer harmonisch abläuft und auch letzten Endes wieder die Bedürfnisse zu unterdrücken. Ja, also da kommt das Thema her mit, ich unterdrücke meine Bedürfnisse, bis ich sie irgendwann gar nicht mehr spüre. Das sind dann die Menschen, die bei mir im Erwachsenenalter sind und sagen, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich will oder was ich brauche. Ich tue mir super schwer, das meinem Partner, meiner Partnerin gegenüber zu äußern. Ich merke nur, dass ich einen Mangel habe, dass ich vielleicht sogar in eine Depression falle, ich unglücklich bin, ich vielleicht auch den Sinn des Lebens gar nicht mehr sehe, weil ich mich noch nie gefragt habe, was meine Bedürfnisse sind oder ich, ja, gar nicht mehr weiß, wie wichtig das eigentlich ist, ja. Also wie wichtig auch unsere emotionalen Grundbedürfnisse sind. Ist klar, wenn mir das immer wieder abgewohnt wird, ja, darauf zu achten oder ich eben, ja, da vielleicht sogar eine böse Antwort zurückbekomme, dann bekomme ich natürlich das Gefühl als Kind, das ist viel zu viel verlangt, was ich da anfrage, sozusagen. Wenn wir jetzt auch mal das Thema Bindungstrauma uns nochmal angucken, ja, immer wenn diese Einstimmung fehlt, ja, ja, also ich sag mal, so eine chronische Fehleinstimmung da ist, wird es für ein Kind irgendwann unerträglich, mit den eigenen Gefühlen und Bedürfnissen überhaupt in Kontakt zu bleiben und zu kommen. Also sie können diesen Kontakt nicht länger aufrechterhalten. Und diese schmerzhaften Situationen, die führen dazu, dass Kinder sich es selbst verbieten, Gefühle, Bedürfnisse überhaupt noch wahrzunehmen. Das heißt, es ist die einzige Strategie, die dem Kind bleibt, um zu überleben, indem es sich von den eigenen wahren Bedürfnissen, Gefühlen abschneidet. Ich habe das an der Stelle nochmal betont, weil ich ganz oft erlebe, dass meine Klientinnen und Klienten sich selbst dafür die Schuld geben. Also, dass sie sich falsch fühlen, weil sie ihre Bedürfnisse nicht spüren oder sich vielleicht auch gar nicht um ihre Bedürfnisse, ja, noch gar nicht kümmern können. Das heißt, wir fühlen uns dann ja oft so, als würden wir, ja, neu schlüpfen sozusagen, und wir sind erwachsene Menschen und können eigentlich nicht mal entscheiden, was für uns gut ist. Das ist aber keine Sache von Inkompetenz oder dass man nicht erwachsen genug ist, sondern es ist eben diese Folge dieser schweren Vernachlässigung und weil niemand auf dich eingestimmt war. Also das ist ein sehr harter Prozess, durch den man da gehen muss, vor allem auch als Kind. Und es ist wirklich nicht so leicht, wenn wir das ganz lange schon wegdrücken, unterdrücken, uns davon abschneiden, damit wieder in Kontakt zu kommen. Aber das ist das Schöne, wenn wir dann damit in Kontakt kommen können, das mit einer passenden, guten Unterstützung auch schaffen, dass es sich richtig gut anfühlt. Ja, und wir vielleicht zum ersten Mal spüren, dass wir die ganze Zeit Dinge tun oder vielleicht auch körperliche Symptome gespürt haben, die letzten Endes einfach nur Emotionen waren, die wir unterdrückt haben. Und plötzlich fühlen wir uns viel besser. Also wir fühlen uns körperlich besser, weil da keine unterdrückte Wut mehr ist, da keine unterdrückte Angst mehr ist, da keine unterdrückten Bedürfnisse mehr sind. Das sorgt für eine riesengroße, enorme Anspannung, auch körperlich, wenn wir das über, ja, Jahrzehnte lang tun. Wenn du dabei Unterstützung haben möchtest und du eine Begleiterin, in dem Fall vielleicht mich, suchst für diesen Prozess, dann sende mir gerne eine E-Mail. Du findest alle Infos auch hier in der Podcast-Beschreibung oder auf meiner Website. Ich habe jetzt für März wieder 2 Beratungsplätze frei, beziehungsweise jetzt ab März wieder 2 frei, die erfahrungsgemäß auch immer relativ schnell weg sind, weil ich ja nur noch Beratungen für einen festen Zeitraum, also von mindestens 3 Monaten, anbiete. Deswegen, falls du Begleitung möchtest, dann schick mir gerne deine Anfrage, beschreib mir auch kurz, was du erlebt hast in deiner Kindheit oder aktuell, was du in deiner Beziehung erlebst, dann sende ich dir auch alle Infos zu. Was passiert jetzt noch ganz häufig seitens der Eltern? Ja, dass sie auf ihre Kinder wütend werden, und zwar ziemlich oft wütend werden. Also immer, wenn das Kind irgendwas macht, vielleicht auch tollpatschig ist oder, naja, das Leben eben erst entdeckt und nicht weiß, wie die Dinge funktionieren, dann schüren wir bei einem Kind Angst, extreme Angst. Also man kann sich das vielleicht als Erwachsener nicht mehr so gut vorstellen, aber vielleicht kannst du dich zurückversetzen in deine Kindheit, wie viel Angst einem das macht, wenn ein erwachsener Mensch wütend, also wirklich wütend wird. Auch da beginnen wir als Kinder wieder die Emotionen der Bezugsperson zu priorisieren, um sie eben nicht zu verärgern. Ja, das ist dann diese Konfliktvermeidung, die Harmoniesucht, die es im Erwachsenenalter oft gibt. Wir haben einfach Angst, da irgendwas in dem anderen auszulösen, Wut auszulösen, ja, weil ich meine, in Konflikten kommt es eben auch mal zu einer Wut und wir sind ja nicht mal in Kontakt mit unserer eigenen Wut, also können wir auch ganz schwer mit der Wut anderer Menschen umgehen, ohne dass es uns Angst macht. Ja. Also wenn deine Eltern nicht kommunikativ, ruhig mit dir umgegangen sind, dann ja, ist das echt ein Problem. Also dann bleibt dir auch wieder nichts anderes übrig, als deine Umgebung immer zu scannen und darauf zu achten, dass du niemanden verärgerst. Und das beeinträchtigt auch das Zugehörigkeitsgefühl eines Kindes. Also wenn wir wirklich angeschrien werden, wenn es Wutanfälle gibt, dann fühlen wir uns nicht mehr sicher in der Bindung und auch nicht mehr zugehörig. Ich möchte dir an der Stelle ein paar Fragen stellen, um dich selbst reflektieren zu können. Vielleicht nimmst du dir dafür mal einen ruhigen Moment, schreibst dir die Antworten auch auf und ja, ich lade dich herzlich ein, dass du dir eben mal ein paar Minuten dafür Zeit nimmst und reflektierst, was du in deinem früheren Umfeld tun musstest, um dich eben nicht in Gefahr zu bringen. Hast du gelernt, dass du dann ruhig und still sein musst oder hast du gelernt, dich zu wehren oder sogar zu kämpfen? Hast du gelernt, dass du dich aus Konflikten raushältst? Also welche Anpassungsstrategien hast du erlernt? Abgesehen davon, die zweite Frage zur Reflexion, auf welche Art und Weise hast du diese Anpassungsstrategien aus deiner Kindheit in dein Erwachsenenleben mitgenommen? Also auf welche Weise könnten diese Anpassungen dir heute im Erwachsenenleben zu schaffen machen oder im Weg stehen? Nimm dir da wirklich Zeit für dich, mach das vielleicht auch im Anschluss und hör dann einfach weiter, wenn du das für dich reflektiert hast. Kommen wir zum vorletzten Punkt. Es geht um Schuld, Scham, Bestrafung, Kontrolle. Darüber habe ich ja auch schon sehr oft gesprochen. Viele Eltern verwenden Bestrafung und Scham, um Kinder zu kontrollieren, wenn sie was falsch machen. Es ist wichtig, Kinder zu korrigieren und natürlich auch Grenzen aufzuzeigen. Aber wie wir das tun, ist noch viel wichtiger. Also wenn Kinder dann beginnen, sich für ihre Handlungen zu schämen, dann kommt eben im Kind das Gefühl auf, mit mir stimmt was nicht, ich bin falsch, ich werde beschämt, beschuldigt, bestraft. Und daraufhin verinnerlichen sie diese toxische Scham, nennt man die auch, diesen Selbsthass, diese Selbstablehnung oder eben diese Selbstverleugnung. Das, was ich fühle, ist nicht richtig. So wie ich bin, ist es nicht richtig. Das, was ich will, ist nicht richtig. Ergo, ich bin nicht richtig. Das ist das Schlimmste für Kinder, wenn das auch wiederum nicht erklärt wird, sich nicht entschuldigt wird, selbst wenn sowas, ich sag jetzt mal, aus Versehen in Anführungszeichen passiert. Aber wenn das an der Tagesordnung ist, dass man bestraft wird, beschämt wird, das ist das Schlimmste, was passieren kann und kann nur dazu führen, dass wir kein Selbstwertgefühl aufbauen, dass wir uns natürlich immer mehr um die anderen kümmern, weil die haben es ja auch verdient und wir nicht. Das ist dann unser Glaubenssatz. Meine Emotionen sind nicht wichtig, meine Bedürfnisse sind auch nicht wichtig, die sind vielleicht auch viel zu viel. Ja, man kann das dann auch gar nicht mehr richtig einschätzen, was ist überhaupt angemessen, was ist gesund. Man hat also das Gefühl, selber nichts verdient zu haben. Man fühlt sich teilweise auch unwohl damit, wenn Menschen dann auf unsere Emotionen und Bedürfnisse eingehen, vor allem auch in diesem professionellen Kontext, wenn wir dann zum ersten Mal Unterstützung bekommen und jemand wirklich sieht, sich aktiv daran beteiligt und sich auf uns einstimmt, versucht in Kontakt mit uns zu kommen, dann merken wir erst, wie unangenehm uns das eigentlich ist. Und tief im Inneren ist da eben immer noch diese Scham, dieses Schuldgefühl, diese Scham, es nicht wert zu sein und gleichzeitig auch die Angst in jeglichen Beziehungen, da könnte jemand sehen, dass ich es nicht wert bin und ich habe das ja eigentlich gar nicht verdient. Ja, das sind diese inneren Dialoge, die man dann hat. Und was ganz viele natürlich tun oder dann im Umkehrschluss lernen, ist, nur wenn ich brav bin, wenn ich folge, wenn ich leiste, wenn ich Dinge erledige, vor allem auch für andere erledige, dann werde ich belohnt. Ja, dann werde ich angenommen, dann werde ich einigermaßen akzeptiert, dann werde ich belohnt. Das sind dann die Menschen, die sich später oft in perfektionistischen oder eben sehr leistungsgetriebenen Mechanismen wiederfinden. Und damit wird auch unser Selbstwert total zerstört. Also wenn wir gespiegelt bekommen, dass wir nur etwas wert sind, liebevoll sind, wenn wir eben leisten oder bestimmte Ziele der Bezugspersonen erreichen, dann ja, werden wir akzeptiert oder wieder aufgenommen sozusagen. Vielleicht hast du jetzt beim Zuhören gemerkt, dass das alles Einladungen, offene Türen und Tore für ungesunde, dysfunktionale, missbräuchliche Erwachsenenbeziehungen, romantische Beziehungen sind. Das sind sozusagen die kaputten Fenster und Türen in deinem Haus, das dich eigentlich schützen sollte, das ja auch solche Menschen tatsächlich einlädt, in dein Leben zu kommen. Beziehungsweise, solange du diese Fenster und Türen nicht versorgst und wenn es auch nur Schritt für Schritt geht, ja, und es ein Prozess ist und vielleicht geht auch mal wieder eins kaputt. Aber solange du diesen Gedanken in dir trägst, du bist schlecht, du hast es nicht verdient, alle anderen haben es verdient und wenn irgendwas nicht passt, dann ist es deine Schuld. Ja, solange du diesen Gedanken in dir trägst, das ist ein ganz giftiger Cocktail. In Verbindung mit meine Emotionen drücke ich weg, meine Bedürfnisse drücke ich weg. Das ist, ja, kann nur retraumatisierend sein, vor allem in Beziehungen, in denen du dann wirklich an Menschen gerätst, die das ausnutzen. Deswegen ist es so wichtig und auch bei Menschen, die das nicht ausnutzen wollen, würden, hast du ein Riesenproblem, weil diese Menschen, die in Kontakt mit sich selbst sind, die werden auf Abstand gehen, weil sie spüren, dass du dich selbst aufgibst sozusagen und sie dann das Gefühl haben, eine ganz große Verantwortung für dich zu tragen. Ja, also selbst wenn wir selbst People-Pleaser sind, kennen wir vielleicht Menschen, die noch mehr People-Pleaser sind, dass das auch tatsächlich total überfordernd sein kann, wenn jemand so viel für uns tun will, beziehungsweise im Sinne von, man spürt genau, der Mensch, der ist mit sich gar nicht in Kontakt, der möchte eigentlich einfach nur die ganze Zeit was für mich tun oder sich aufopfern. Wir lehnen das ganz intuitiv unbewusst ab, ja, nicht weil wir den Menschen an sich ablehnen, aber weil wir ja von Natur aus immer dieses Bedürfnis nach Zugehörigkeit, aber auch Autonomie haben. Ja, das sind unsere, vor allem auch in Beziehungen, wichtigsten zwei Bedürfnisse. Und es kann bei anderen Menschen wirklich die Angst auslösen, die Autonomie zu verlieren. Es kann erdrückend wirken. Also ich kann dir wirklich nur anbieten, such dir da Hilfe. Egal, ob du bei mir die Hilfe in Anspruch nimmst oder woanders, aber wenn du dich jetzt wiedererkannt hast in dem Thema, dann möchte ich dich wirklich ermutigen, das anzugehen, weil es Auswirkungen auf alle Lebensbereiche hat. Auch auf den Beruf selbstverständlich, auf deine Gesundheit, auf deine Beziehungen. Also bitte trau dich, bleib zuversichtlich. Und im nächsten Teil beschäftigen wir uns eben mit dem Zusammenhang missbräuchlicher Beziehungen, beziehungsweise was da eigentlich genau passiert in Erwachsenenbeziehungen, wie diese Dynamik aussieht, was will der People Pleaser denn dann eigentlich im Erwachsenenalter und warum scheitert es dann so oft? Und ja, wie immer kriegst du auch Tipps, was du tun kannst. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.